Deutschlandfunk. Der Tag.
Das Panikorchester, so hat der Kollege der Süddeutschen in dieser Woche seine Analyse der Linkspartei überschrieben und lässt damit schon ganz viel anklingen über den desolaten Zustand der Partei, die gerade in einen tiefen Abgrund schaut, wenn sie auf ihrem Parteitag in Erfurt nicht einigermaßen die Kurve kriegt. Sprechen wir gleich drüber mit unserem Berliner Experten für die Linke, Johannes Kuhn, der für seine Analyse bei uns im Deutschlandfunk auch eine schöne Formel gefunden hat: die Linke im Überlebenskampf. Und dann nehmen wir zwei Premieren in dieser Woche in den Blick. Die erste schwarz-grüne Koalition in Schleswig-Holstein und das erste schwarz-grüne Bündnis in Nordrhein-Westfalen. Und fragen, ob das möglicherweise die Konstellation der Zukunft ist, vielleicht ja auch in Berlin. Ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Heute in der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Warenberg. Keine 5% bei den Bundestagswahlen im letzten Jahr. Und nur weil die Linke 3 Direktmandate geholt hat, sitzt sie überhaupt noch im Parlament in Berlin. Bei den Landtagswahlen in diesem Jahr im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen kam sie nicht einmal in die Nähe der 5%-Marke. Der Niedergang ist offensichtlich. Die eine Parteivorsitzende, Susanne Hennig-Welsow, schmiss daraufhin frustriert das Handtuch. Die verbliebene Vorsitzende, Janine Wissler, beschreibt ein Problem ihrer Partei so.
An allen zentralen Fragen unserer Zeit, da brauchen wir wirklich klare Botschaften, weil ich immer wieder erlebe, dass mir Menschen sagen, ich will euch doch wählen, ihr seid doch meine Partei, aber mir ist eigentlich nicht mehr klar, für was ihr steht.
Aufbruch oder Absturz in die Bedeutungslosigkeit, das scheint die Alternative auf dem Parteitag in Erfurt. Den wird für uns Johannes Kuhn beobachten, aber bevor es dort richtig losgeht, erwische ich ihn jetzt gerade noch auf dem Sprung in unserem Berliner Studio. Hallo, grüß dich, Johannes.
Hallo.
Ist das keine Übertreibung, wenn wir sagen müssen, es geht bei der Linkspartei tatsächlich um die nackte Existenz, ums Überleben?
Ja, auf dem Parteitag alleine noch nicht, wobei man sich natürlich da schon so schwer beschädigen kann, ich sag mal so, dass es irgendwann das Image nur noch schwer zu drehen ist. Ich glaube, der wirkliche Zeitkorridor ist bis zur Bundestagswahl 2025, wenn es um den Wiedereinzug in den Bundestag geht, weil tatsächlich wäre es so, wenn man im Bund nicht mehr vertreten ist, dann wird es sehr, sehr schwierig. Der Parteitag kann aber natürlich was signalisieren. Welche Anträge setzen sich durch? Wie geschlossen präsentiert man sich? A, parteiintern für die Motivation, denn da ist schon, ja, da grummelt's, weil man so die Wahlniederlage bei der Bundestagswahl speziell noch nicht so wirklich aufgearbeitet hat. Aber tatsächlich würde ich sagen, vor allem nach dem Parteitag, das wird die entscheidende Zeit, nämlich man kann jetzt viel beschließen und viel Einheit sozusagen verkünden, aber danach ist die Frage, ja, wann twittert der Erste los oder gibt die Erste ein Interview, wo wieder quergeschossen wird.
Lass uns später vielleicht nochmal zurückkehren zu diesem Punkt, was nach dem Parteitag eigentlich alles ansteht für die Partei, aber fragen wir uns erst nochmal gemeinsam, wie das jetzt eigentlich passieren konnte, wie es so weit kommen konnte. Da werden ja verschiedene Gründe genannt, verschiedene Aspekte diskutiert. Einer ist, das haben wir auch gerade gehört, dass in vielen Fragen es eigentlich eher ein diffuses Bild gibt, keine einheitliche Haltung in der Partei, sondern oft widersprüchliche Aussagen in wichtigen Themen. Die notorischen Grabenkämpfe sind natürlich seit Jahren schon ein Thema bei den Linken, die mangelnde Schlagkraft der Partei sozusagen in ihrer Organisationsstruktur. Gibt es einen, sagen wir, von diesen Punkten oder einen anderen, wo du sagen würdest, das hat für dich das größte Gewicht, wenn wir über die Probleme dieser Partei sprechen?
Kann man sich gar nicht entscheiden, glaube ich. Ich glaube, es hängt alles miteinander ein bisschen zusammen. Die Grabenkämpfe führen eben dazu, dass Konflikte nicht gelöst werden. Auch programmatische Streitpunkte dann oft hinter so Formelkompromissen verschwinden. Stichwort Grabenkämpfe und verschleppte sozusagen programmatische Klärungen. Da muss man dann de facto auch Katja Kipping und Bernd Rieksinger, die ja 8 Jahre die Partei geführt haben, auch einen Vorwurf machen. Die haben zwar den Parteiunterbau sehr und die Parteibasis sehr umgebaut, sehr viele neue Mitglieder geworben sozusagen mit ihrer Strategie, aber sie haben es halt nicht geschafft, das zu einem stimmigen Ganzen zu machen. Bei Susanne Hennig-Welsow, die ja zurückgetreten ist, war es eher so, dass sie da mehr wollte. Aber sie ist strategisch unklug vorgegangen, hat sich da auch mit Teilen der Partei sehr überworfen. Janine Wissler selbst sagt, sie ist eher verbindend in ihrer Herangehensweise oder war, aber tatsächlich auch vielleicht eher strategisch, weil es eben auch sehr schwierig ist, bei diesen Grabenkämpfen etwas zu gewinnen. Und genau das, nämlich diese Uneinigkeit und diese Unklarheit im Programm ist natürlich für Wählerinnen und Wähler sehr, sehr schwierig. Außenpolitik ist sicher ein Teil. Wenn es zum Beispiel um das Klientel geht, das auch die Grünen wählen würde, die sagen dann, oh, Vorsicht, diese Russland-Versteher, da haben wir eigentlich keine Lust drauf. 43% von möglichen linken Wählern, die die Partei aber nicht wählen, sagen, dass tatsächlich die Außenpolitik das Problem ist. Ja, und Schlagkraft, ganz klar, auch da gibt es Versäumnisse in den letzten Jahren in Sachen Modernisierung der Parteiarbeit bis rein in die Parteizentrale.
Das ist ja insofern eigentlich erstaunlich, als man ja dieser Tage oft lesen kann, dass die Partei eigentlich ein großes Potenzial hätte an Wählerinnen, an Wählern, aus dem sie schöpfen könnte. Es gibt genug Menschen, die sich Sorgen machen über die galoppierende Inflation, über wachsende Armut, über eine wachsende Kluft zwischen sehr Reichen und sehr Armen. Und das kann eben die Partei gar nicht für sich nutzen. Was wäre denn jetzt nötig, damit das in Zukunft besser klappt?
Es gibt eine mögliche linken Wählerschaft. Da gab es neulich eine Umfrage im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung bis zu 18%. Ja. Und da ist eben einerseits, dass die Partei mit bestimmten Dingen eher abschreckend wirkt, vor allem der Außenpolitik, und gleichzeitig aber auch die Niedrigverdiener, die weiterhin die wichtigste Wählergruppe sind, nicht mobilisieren kann. Die gehen dann eben oft gar nicht zur Wahl und auch da fehlt es an Struktur und Strategie. Und eine Sache, die ich auch noch wichtig finde, ist, es ist natürlich auch nicht so einfach, weil man eben weiterhin aus dieser Korrekturhaltung in der Opposition kommt im Bund. Wir erinnern uns dran, die Übergewinnsteuer, die hat die Linke zuerst gefordert, dann kamen die Grünen. Die kommt jetzt nicht, die Ampel macht das nicht, aber die Grünen können sagen, wir wollen das zumindest. Und das ist natürlich dann auch ein Problem, denn wir haben eben linke Elemente in der Bundesregierung, wo man sich eben gar nicht als Linkspartei dann am Ende des Tages so von absetzen kann.
Dann lass uns über die Personen sprechen, die das jetzt alles werden schultern müssen. Die ganze Parteispitze soll neu gewählt werden. Janine Wissler haben wir schon gehört, sie ist eine Kandidatin. Es gibt noch drei andere aussichtsreiche Bewerbungen. Auf wen müssen wir da schauen?
Janine Wissler ist Gegenkandidatin. Heidi Reicheneck, Landesvorsitzende von Niedersachsen, 34 Jahre alt, die jüngste in der Bundestagsfraktion. Mit 34 die jüngste zu sein, das sagt natürlich auch was, wie überaltert die Bundestagsfraktion dann de facto ist. Die schon ist versucht, mit einer moderneren Ansprache und auch, glaube ich, die strukturellen Probleme, die die Partei hat, klar erkannt hat, aber eher für eine Rückbesinnung auf Sozialthemen steht. Janine Wissler möchte ja eher dann auch das Soziale mit dem Ökologischen verbinden, also da eher sozusagen in das Progressive, Neue reingehen. Tatsächlich glaube ich, dass es knapp werden könnte, denn die Bilanz spricht nicht gerade für Janine Wissler. Klar, sie hatte wenig Zeit, ist erst 16 Monate im Amt, aber Stichwort MeToo-Aufarbeitung, da gibt es natürlich Vorwürfe gegen ihren Landesverband in Hessen. Sie ist da eine Nebenfigur, sagt aber, sie hat sich nichts vorzuwerfen. Ja, sie wirkt jetzt nicht wie noch vor 16 Monaten so als neues, frisches Gesicht, sondern eher als jemand, die zu den Beharrungskräften gehört oder zumindest ihren Platz verteidigen möchte. Mhm. Wenn wir auf das andere Duell gucken, Martin Schirdewan, Reformer, Thüringer Landesverband, auch eng in der Zusammenarbeit mit Benjamin Hoff, dem Mastermind sozusagen hinter Bodo Ramelow, kein großer Rhetoriker, Europaparlamentarier, dort Fraktionschef, aber bei der Europawahl 2019 hat er jetzt auch nicht so viele Prozentpunkte für die Linken geholt. Auch er steht eher für die Zukunftsthemen, sagt er Ökologie, aber auch Digitalisierung, aber immer eben von den Geringverdienern ausgedacht, von der sozialen Frage ausgedacht. Ihm gegenüber Sören Pellmann, Leipziger, einer derjenigen, der die drei Direktmandate geholt hat, wegen der die Linke überhaupt noch im Bundestag sitzt, wird von Sarah Wagenknecht unterstützt. Das hilft ihm nicht unbedingt, hat sich davon auch ein bisschen distanziert von diesem Flügel, zu der er zumindest eine Nähe pflegt. Da würde ich sagen, da ist Schirdewan deutlicher Favorit und Pellmann könnte dann de facto Vize werden.
Weil du das Stichwort jetzt auch genannt hast, Rückbesinnung, ist das so ein bisschen die Wahl, die Delegierten werden treffen müssen, wenn es auch um die programmatische Ausrichtung, um die Inhalte der Partei geht? Entweder man geht da einen Schritt voran und orientiert sich neu oder man besinnt sich auf alte Themen, auf die alte Klientel. Das hört man ja immer sozusagen, das läuft ja immer mit, wenn man Sarah Wagenknecht reden hört.
Ja, die Diskussion ist auch legitim. Also es wird immer so ein bisschen dargestellt, Sarah Wagenknecht will da irgendwie zurück in die 70er. Also natürlich, ja, ist es eine andere Herangehensweise. Also Modernisierung heißt ökologische Frage, das, was man verbindende Klassenpolitik nennt. Damit hat man auch so ein bisschen versucht, Wahlkampf zu machen, aber es hat halt nicht funktioniert, weil die Botschaft dann doch ja offensichtlich noch nicht so ausgereift ist, dass da wirklich Leute sagen, ah, da kann ich mich hinter versammeln. Und de facto fehlt der Linken natürlich auch ein Thema, gegen das man sein kann. Also Hartz IV war natürlich nach der Fusion von PDS und WASG das große Thema. Das ist jetzt nicht mehr das, womit man punkten kann. Man kann auch nicht mehr establishmentkritisch sein, wie Sarah Wagenknecht gerne hätte, weil man ja mitregiert in vielen Ländern und sogar mit Bodo Ramelow einen Ministerpräsidenten stellt. Die klassische Linke ist tatsächlich in der Partei in der Minderheit. Der Wagenknecht-Flügel hat eher in der Fraktion noch Einfluss, aber diffundiert auch so ein bisschen aus. Aber tatsächlich, je schlechter die Lage, desto stärker versucht natürlich eine Partei zu gucken, wie hat es denn schon mal funktioniert? Und da sind wir natürlich dann wieder, sage ich mal, bei der Bundestagswahl 2005, 2009 mit Lafontaine, der da schon einen starken Sozialkurs auch mit populistischen Anreizen gemacht hat. Aber de facto wollen das viele Mitglieder nicht, weil man sagt, die Themen sind jetzt de facto andere und wir müssen gucken auf die Themen, die heute schon wichtig sind und noch wichtiger werden. Nämlich zum Beispiel, wie kriegen wir es hin, eine Klimapolitik zu machen, die gleichzeitig das Soziale, das wir als Partei einbringen können, betont.
Du hast ja am Anfang gesagt, dass dieser Parteitag wichtig ist, dass aber die eigentliche Arbeit dann erst beginnt, weil sozusagen ein wichtiges Datum, möglicherweise das wichtige Datum überhaupt, dann die nächste Bundestagswahl ist. Wenn du jetzt den Parteitag in den Blick nimmst, wann könnte man sagen, das ist ein Erfolg insofern, als ein wichtiger Schritt gegangen ist auf dem Weg, sagen wir mal, sich einigermaßen wieder zusammenzuraufen?
Ja, ich glaube, wenn es nicht hässlich wird bei den Kampfkandidaturen, wenn die Wahlen glatt gehen, die Verlierer dann irgendwie eingebunden werden oder sich einreihen, wenn der Parteivorstand seine Leitanträge zum Thema Außenpolitik, eine kritischere Haltung zu Russland, da ist ja auch der Wagenknecht-Flügel dagegen, zum Beispiel die Putin-Politik als imperialistisch zu bezeichnen, weil in der westlichen, sage ich mal, Traditionslinken oder auch Betonlinken natürlich der Imperialismus immer nur von den USA ausgehen kann. Und sowas wird man dann klären und wahrscheinlich auch, je deutlicher man es klärt, desto einfacher wird es, das dann zu verkaufen. Und natürlich muss man auch die MeToo-Debatte aufarbeiten. Auch da wird es dann so ein bisschen drauf ankommen, wie dann die Reaktionen in den Tagen danach sind. Aber tatsächlich, wenn es danach ruhig ist, erst dann kann man sagen, dass es ein erfolgreicher Parteitag war. Ja, und Worst Case ist natürlich, Kampfkandidaturen werden hässlich und es geht unter die Gürtellinie. Da hat man schon versucht davor, Gregor Gysi hat da so ein bisschen vermittelt. Gucken wir mal, aber natürlich, wenn die Stänkerei danach gleich weitergeht und man die Leute nicht mehr eingefangen kriegt und Sarah Wagenknecht weiterhin sagt, was sie will und die Partei nicht klar machen kann, okay, das ist eine Außenseitermeinung, wenn es eine Außenseitermeinung ist, dann wird es sehr, sehr schwierig.
Also zweimal Schwarz-Grün in dieser Woche. Koalitionsverträge in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Einmal mit Daniel Günther an der Spitze der Regierung in Kiel und mit Hendrik Wüst in Düsseldorf. Zwei Premieren, muss man ja auch sagen, denn weder in dem einen noch in dem anderen Land gab es das bisher, ein Bündnis aus CDU und den Grünen. Bietet das, Albrecht von Lucke, schon Stoff für die These? Schwarz-Grün, das ist eigentlich die Koalition unserer Zeit, vielleicht sogar eine mit viel Zukunft auf Bundesebene.
Das ist zweifellos so. Man kann nicht unbedingt sofort sagen, es ist die Koalition unserer Zeit, denn wir haben ja noch 3 Jahre eine Ampel vor uns. Und nur deshalb ist Schwarz-Grün so relevant, eine Ampel, die offensichtlich allergrößte Schwierigkeiten hat. Aber dass es eine regelrechte Gegenkoalition ist, eine Alternativkoalition, das stand schon am Wahlabend in Nordrhein-Westfalen fest. 2 Wochen davor war die Wahl in Schleswig-Holstein. Da war Schwarz-Grün quasi auch binnen kürzester Zeit klar. Das Gleiche in Nordrhein-Westfalen. Und der Zufall will es in der Tat, Sie sagen es, dass sehr, sehr schnell, übrigens das auch bemerkenswert, sehr, sehr schnell in beiden Bundesländern die Einigung zwischen Schwarzen und Grünen stattgefunden hat. Und ganz klar, in dem gleichen Maße, in dem diese Ampel Schwierigkeiten bekommen wird, und die Schwierigkeiten sind absehbarerweise so groß und werden weiter zunehmen, wird Schwarz-Grün als die eigentliche Koalition der Alternativität immer stärker werden. Und eines darf man bei dem ja nie vergessen. Schwarz-Grün war auch bereits ein halbes Jahr, bevor wir dann die Ampel beschert bekamen. Übrigens nur, weil die beiden Spitzenkandidaten von CDU und Grünen, Herr Laschet und Frau Baerbock, so ungemein versagt haben. Schwarz-Grün war eigentlich schon damals die Koalition der Zeit. Und wir haben so etwas wie einen Comeback-Effekt, der jetzt aber durch die Schwäche der Ampelkoalition noch einmal verstärkt wird. Und in der Tat, damit stehen jetzt mit Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein 2 Alternativen der gleichen Farbkonstellation Schwarz-Grün im Raum.
Und wie erklären Sie sich diesen quasi natürlich großen Zuspruch für die CDU auf der einen Seite? In Schleswig-Holstein war das ja besonders ausgeprägt. Daniel Günther hat da ein wahnsinnig gutes Ergebnis erzielt und eben auch geradezu historische Erfolge für die Grünen. Warum dieser große Zuspruch?
Der Zuspruch erklärt sich meines Erachtens zunächst einmal ganz stark daraus, dass die Ampel, beziehungsweise man muss es auch personalisieren, die SPD und nicht zuletzt der Kanzler höchstpersönlich so enorm versagt hat. Man muss es sehr hart formulieren. Das ist bisher ein halbes Jahr gewesen, in dem sowohl innenpolitisch Olaf Scholz, was die Corona-Krise anbelangt, nicht die Führungsqualitäten gezeigt hat. Das ist ja nur verdeckt worden. Also auch in dem Falle die Nichtverabschiedung der Impfpflicht, die er sehr stark gefordert hat, durch die Tatsache, dass mit der Ukraine-Krise eine noch viel größere Krise im Raum trat. Und das hat dazu geführt, dass auch auf diesem Feld die SPD nicht überzeugte. Das hat der CDU ungemein in die Karten gespielt. Daniel Günther brauchte keinen Rückenwind mehr in Schleswig-Holstein. Er war ohnehin als Ministerpräsident sehr stark. Aber Hendrik Wüst hätte ohne, ich muss fast sagen, den Gegenwind aus Berlin für den SPD, den ohnehin auch schwachen SPD-Spitzenkandidaten, hätte Wüst diese Wahl nicht so dann doch ziemlich deutlich gewonnen. Das heißt, Berlin hat diesen beiden Koalitionen enorm Vorschub geleistet. Und jetzt kommt ein zweiter struktureller Punkt dazu. Es ist ein kardinaler Unterschied, ob man wie in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen mit einer Zweierkoalition regieren kann oder eben wie in Berlin eine Dreierkoalition braucht. Diese Konstellation in Berlin, die jetzt bereits massiv darunter krankt, dass eben doch zwei originär eher zueinander passende Parteien, nämlich SPD und Grüne, sich mit einer anderen Partei, der FDP, aus einem anderen Lager zusammentun müssen. Eine FDP, die eigentlich ein ganz gegenläufiges Modell verkörpert und die so in die Miesen geraten ist. Also so schwach gewesen ist die FDP in den letzten drei Landtagswahlen. Diese Konstellation hat von daher allergrößte Schwierigkeiten, konsistent zu erscheinen. Und auch das spielt natürlich dieser Farbkonstellation Schwarz und Grün in die Hände. Die Profiteure der Schwäche der Ampel waren ironischerweise die Grünen in der Regierung, deswegen die starken Ergebnisse, auch gerade für Mona Neubauer in Nordrhein-Westfalen. Und es war die CDU als Oppositionspartei. Und da kommt in gewisser Weise zusammen, nicht was zusammen gehört, aber früher haben wir es ja manchmal die Wiedervereinigung des Bürgertums genannt. Also die schwarze Seite, die Ökonomie, der klassisch konservativ-bürgerliche Aspekt und jetzt die grüne, auch wie wir erleben, zu höchsten Kompromissen bereitseiende, eher neubürgerliche Seite, die ergänzen sich jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen. Der Nordrhein-Westfalen wird übrigens weit ausschlaggebender sein. Das ist das Bundesland, was den Ton angibt. In Schleswig-Holstein sehe ich da fast gar keine Schwierigkeiten. Nordrhein-Westfalen wird es viel komplizierter sein. Aber diese Verbindung im größten und wichtigsten Bundesland ist natürlich ausstrahlungskräftig, weil auch diese angesagte Verbindung von Ökonomie und Ökologie jetzt dort exemplarisch exerziert wird. Und wenn das gelingt im Abgleich zu der Schwäche der Ampel, dann ist das die Koalition, die die allergrößten Chancen hat.
Sie haben natürlich recht, Nordrhein-Westfalen hat viel größere Strahlkraft insgesamt bundesweit als Schleswig-Holstein. Aber ein Aspekt scheint mir doch in Kiel besonders interessant zu sein, weil Daniel Günther da ja die Wahl hatte. Nach dem Wahlabend und der fast errungenen absoluten Mehrheit brauchte er dann doch noch einen Koalitionspartner, aber eben nur noch einen. Und da hat er sich in der Wahl zwischen FDP und Grünen, also zwischen dem naheliegenden und dem erkennbar unbequemen Koalitionspartner dann gegen die FDP entschieden, die ja zudem auch noch Wahlverlierer war. Gibt es eine Verbindung von dieser Beobachtung zu der Schwäche der FDP gerade innerhalb der Ampel? Die hat er auch zu kämpfen.
Ja, unbedingt. Dieses Ergebnis, dass Daniel Günther mit den Grünen, ich sage mal, nicht nur gezwungenermaßen, sondern im Kern letztlich notwendigerweise koalierte, weil die Grünen so klarer Wahlsieger waren und die FDP allergrößte Schwierigkeiten hätte haben müssen in einer nicht gewünschten Koalition. Also rein arithmetisch war Schwarz-Gelb nicht das Gewünschte im Lande, sich dort zu behaupten. Und übrigens auch die Ampel auch mit sich brachte, dass ja genau wie in Nordrhein-Westfalen, wo die FDP der Koalition sehr schnell entsagte, weil der Absturz so massiv war, auch in Schleswig-Holstein, die FDP eigentlich nicht sonderlich willens war, sofort zu sagen, wir bieten uns an in dem Sinne als starke Partei, sondern im Gegenteil, der Reflex eher da war, jetzt müssen wir uns auf die Oppositionsbank fast zurückziehen, ist eine Versuchung, der auch Christian Lindner, wir merken es ja gerade, im Bund mittlerweile auch fast unterliegt. Lindner hat das enorme Problem, dass er von Anfang an gesagt hat, wir sind gewissermaßen die bürgerliche Sperrminorität in einem eher doch links-rot-grünen Bündnis. Wir stehen dafür, das bürgerliche fiskalische Moment durchzusetzen, schwarze Null, Einhalten der Schuldenbremse etc. In dem Augenblick, in dem im Bund mit dem Krieg in der Ukraine und dem Ausfall gewissermaßen des Gasbonus beziehungsweise der Zwischenlösung der Gasversorgung aus Russland die ganze Geschäftsgrundlage weggebrochen ist, die nämlich immer darauf basierte, wir kriegen billiges Gas, wir können darüber die Transformationsleistung bringen und wir machen darüber keine Schulden. Indem das alles weggebrochen ist, hat Lindner das ganz große Problem, dass er trotzdem umso mehr die Fahne hochhalten muss für eine wirtschaftsliberale Lösung. Und deswegen auch dieser Zug, eher in die Opposition zu gehen innerhalb einer Ampel. Und diese Oppositionsrolle wird natürlich jetzt wieder von der FDP in den Ländern auch übernommen. Aber in der Ampel wird es natürlich desaströs sein, weil die Gemeinsamkeit, die man am Anfang ja völlig überschießend, ich fand das damals schon fast absurd, in einer vermeintlichen Liebesehe verkündete, sie wird immer kleiner werden. Und die FDP hat jetzt schon so etwas wie ein Rückzugsgefecht auf eine Rolle der Opposition, sowohl gegen die eigene Koalition in Berlin, also gegen Rot-Grün in gewisser Weise, um zu verhindern, dass dort die Ausgaben ins Uferlose gehen, aber gleichermaßen jetzt Opposition in Kiel wie auch in Düsseldorf. Das ist eine völlig neue Rolle, die natürlich aber das Regieren in Berlin nicht leichter machen wird.
Sie haben von der eklatanten Führungsschwäche der SPD und des Bundeskanzlers gesprochen. Welche Rolle spielt, dass die SPD viel größere Schwierigkeiten als Partei und in alle Feinheiten dann der Sicherheits- und der Außenpolitik hinein Schwierigkeiten hat, von ihrem alten Russland-Trauma, sage ich jetzt mal, loszukommen? Und dass das den Grünen erkennbar und unerwarteterweise ja auch sehr viel leichter fällt.
Ja, absolut. Und es ist aber, wenn man sich ein bisschen mit der grünen Geschichte auskennt, nicht so überraschend. Die Grünen haben es in den 90er Jahren, interessanterweise übrigens genau im gleichen nicht nur Stadtbezirk, sondern derselben Stadt, in der jetzt in wenigen Stunden, also Tagen, Mona Neubauer die Verabschiedung des Koalitionsvertrages mit Hendrik Wüst wird durchsetzen müssen, nämlich in Bielefeld. 98 in Bielefeld waren es die Grünen, die dort es geschafft haben, ihre entscheidende Wendung weg von der Nie-Wieder-Kriegspartei zur Nie-Wieder-Faschismus, Nie-Wieder-Auschwitz-Partei. So war das damals von Joschka Fischer, wenn Sie sich erinnern, überschrieben. Das haben sie damals sehr durchgefochten. Damals war eigentlich ziemlich klar, wir sind notfalls auch bereit, zum Schutz von Menschenrechten ausdrücklich in Kriegen zu intervenieren. Das hat die SPD nie getan. Die SPD hat diesen Umschwung damals nachvollzogen, aber nie über eine interne Debatte. Und deswegen, Sie sagen es völlig zu Recht, fällt der SPD natürlich obendrein die ganz fatale schrödersche, man muss ja leider fast sagen, Korruptionsgeschichte. Schröder als Handlungsreisender, als Kanzler, unvorstellbarerweise, wir hätten es ja 2005, als es begann, eigentlich nie für möglich gehalten, aber jemand, der sich quasi zum Handlanger von Putins Gnaden machte, all das fällt der SPD natürlich in einer ungemeinen Form auf die Füße. Dazu kommen die alte Entspannungspolitik. Insofern die Ablösung von dieser Politik für die SPD von Anfang an viel schwerer und natürlich, man muss es deutlich sagen, auch dann das Unvermögen von Olaf Scholz, die von ihm nur 3 Tage nach Kriegsbeginn, ja sehr früh im Nachhinein würden wir sagen, verkündete Zeitenwende, dann nur irgendwie mit dem Führungsanspruch in den eigenen Reihen durchzusetzen. Er hat von Anfang an nicht das geleistet. Und jetzt kommt die ironische Wolte. Das, was ja schon im Wahlkampf eigentlich von Anfang an denkbar war, dass nämlich die Grünen letztlich die Dominanz im linksmittigen Spektrum übernehmen, woran sie meines Erachtens nur deswegen auch gescheitert sind, weil Annalena Baerbock, ob ihres gefakten Buches und ihres fingierten Lebenslaufes, wenn man es hart formuliert, damals sofort ausschied aus der Konkurrenz mit Olaf Scholz. Genau das gelingt den Grünen jetzt wieder. Sie sind in der Lage, der SPD die Dominanz im linksmittigen Spektrum streitig zu machen. Und damit ist natürlich die Krise, in der die SPD steckt, die natürlich auch immer daran festgemacht werden wird, wie weit Olaf Scholz es doch noch schafft, diese Ampel ja noch zu einem Erfolg zu machen. Diese Krise ist eklatant und stärkt die Grünen, aber sie stärkt natürlich auch die CDU, die jetzt ja schon wieder in den Umfragen, auch auf Bundesebene, doch mit deutlichem Abstand vor der SPD vorne liegt.
18,2% für die Grünen in Nordrhein-Westfalen, 18,3% in Schleswig-Holstein. Schaffen die Grünen das, was sie sich ursprünglich ja mal unter dem Parteivorsitz von Robert Habeck auch vorgenommen haben, doch mehr und mehr jetzt Volkspartei zu werden, hatte man ja schon mal gedacht, das klappt nicht.
Das ist auch nach wie vor zweifelhaft, wenn man sieht, wie schwach die Grünen weiterhin im Osten sind. Das ist ja ein eklatanter Absturz. Und auch übrigens die 18,2 oder 3%, wie Sie sagen, in NRW wie auch in Schleswig-Holstein, sind ja mit dem, was die Grünen eigentlich mal für möglich gehalten hätten und was übrigens auch nach den ersten Umfragen noch Anfang letzten Jahres im Abgleich mit der SPD absolut möglich war, zu einem Zeitpunkt, als Annalena Baerbock mit dem gewaltigen Begeisterungsschrei, der ihrer Koalition ja vorauseilte, beziehungsweise dann am Anfang vorhanden war. Der Absturz, den habe ich geschildert, ob des dann auftauchenden gefakten Lebenslaufes und des Buches. Da war natürlich noch viel, viel mehr drin. Und der eigentliche Anspruch, und das ist ja jetzt schon mit Händen zu greifen, eines Robert Habeck, muss natürlich sein, die Dominanz, die er bereits jetzt im rhetorischen Bereich hat, auch im erklärenden Bereich hat. Es werden ja mit der Auseinandersetzung zwischen Habeck und Scholz all die Schwächen des Kanzlers schlagen deutlich. Und die Stärken von Robert Habeck, der in der Lage ist, die Dilemmata der deutschen Politik zu erklären, das muss natürlich mit dem Anspruch Anspruch einhergehen, auch wenn er bisher gar nicht so klar ausformuliert werden darf, weil ja gegenwärtig noch Harmonie in dieser Ampel herrschen muss über die nächsten 3 Jahre, denn ich glaube, keine der 3 Parteien hat das Ansinnen, diese Ampel zum Platzen zu bringen. Aber der Anspruch von Habeck muss natürlich sein, in 3 Jahren tatsächlich reelle Kanzlerchancen vielleicht sogar zu haben, aber in jedem Fall um die Dominanz im linksmittigen Spektrum zu kämpfen. Und das ist momentan gegen einen Olaf Scholz, der all das gegenwärtig vermissen lässt, was einen starken, leidenschaftlichen, führenden Kanzler ausmacht, das ist allemal möglich.
Und wenn wir dann noch hinzunehmen, dass sich Friedrich Merz doch schneller als das wohl manche erwartet haben, als starke Oppositionskraft gerade im Bundestag präsentiert schon, dann finden Sie das gar nicht abwegig, den Gedanken, bei der nächsten Bundestagswahl Duell der Kanzlerkandidaten Friedrich Merz und Robert Habeck mit Olaf Scholz.
Also, es ist gar nicht ausgemacht, dass Olaf Scholz so unangefochten bleiben wird. Und wenn der Lauf zu Habeck zunimmt und übrigens auch die Grünen dann klug genug sind, nicht ein weiteres Duell zwischen Habeck und Baerbock zu inszenieren, Frau Baerbock also vielleicht klug genug ist zu sagen, jetzt werde ich den Ball bei Habeck liegen lassen, der für mein Verständnis da auch andere Voraussetzungen mitbringt, auch gerade jetzt seine Stärke des Erklärens besonders ausspielt. Baerbock hat ja zeitigt ja ihre Erfolge vor allem auf der empathischen Strecke und in der klaren Positionierung in der Außenpolitik. Habeck bespielt eine viel größere Fläche. Wenn das gelingt, diese Position zu stärken, dann kann es in der Tat auf ein Duell zwischen Grünen und CDU hinauslaufen. Genau das, was wir Anfang 2021 auch gehabt haben. Und ich würde sogar eher noch bezweifeln, dass, auch wenn Sie zu Recht sagen, die CDU ist gegenwärtig im Aufwind, und auch vieles dafür spricht, dass Friedrich Merz dann der Mann sein wird. Es wird aber auch davon ein Stück weit abhängen, inwieweit Merz wirklich die Dominanz haben kann innerhalb der CDU, auch seine persönlichen Werte stärker werden. Denn gegenwärtig ist es ja bemerkenswert, dass es vor allem die klassischen Werte für die Partei CDU sind. Seine Werte sind noch nicht so stark, auch noch nicht im Abgleich mit Olaf Scholz oder Robert Habeck. Das heißt, da wird sich noch viel tun und das wird auch nicht zuletzt davon abhängen, ob nicht vielleicht die beiden neuen Ministerpräsidenten, Daniel Günther und Hendrik Wüst, die in Kürze Schwarz-Grün quasi vorexerzieren, ob sie nicht vielleicht dann doch so stark in die Rolle des möglichen Herausforderers hineinwachsen. Das wird noch eine spannende Konkurrenz zwischen Friedrich Merz und den beiden neuen Ministerpräsidenten werden.
Weil Sie so ein dürftiges Bild von Olaf Scholz gezeichnet haben und von der SPD. Nochmal die Erinnerung daran, angetreten nach dem Wahlsieg ist er ja unter anderem mit der Ansage, das wird ein sozialdemokratisches Jahrzehnt. Was ist denn davon geblieben?
Ja. Davon ist gegenwärtig gar nichts geblieben. Und die große Frage wird sein, ob ihm das gelingt, wofür er ja noch 3 Jahre Zeit hat. Ich habe allerdings allergrößte Zweifel daran, dass er sich der deutschen Bevölkerung so vertraut auf der einen Seite wird machen können, dass man merkt, hier ist ein Kanzler so geschätzt und so erkennbar, dass man ihn weitere 4 Jahre haben will. Übrigens erinnernd an das Wort von Angela Merkel, die einmal 2013 nur sagen musste, sie kennen mich, und dann fast mit überwältigender Mehrheit, nämlich über 40% gewählt wurde. Wenn ihm das gelänge und es ihm gelingt, diese Ampel durch die großen Krisen zu bringen, dann hat er natürlich weiterhin eine Chance. Ich gebe allerdings zu, dass ich es vor dem Hintergrund, dass binnen eines halben Jahres all die Zustimmungswerte zu Olaf Scholz, die vor der Wahl ja da waren, übrigens, das darf man nie vergessen, auch nur im Abgleich mit 2 ausgesprochen schwachen Kandidaten. Wenn man sich bewusst macht, dass diese Werte so eingebrochen sind und ich weiterhin eklatante Schwächen beim Kanzler sehe, dann habe ich große Zweifel, ob er innerhalb der nächsten 3 Jahre in der Lage ist, diese abgesunkenen Werte wieder aufzubauen.
Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem Freitag, dem 24. Juni 2022. Einen guten Start ins Wochenende. Bis nächste Woche. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.